Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der Mannheimer Schlaf- und Traumforscher Professor Michael Schredl ist heute Vormittag unser Gast in SWR 1 Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Heim.
Haben Sie heute Nacht geträumt?
Geträumt habe ich, aber da ich doch relativ früh aufstehen musste, um hier anzureisen, hat mich der Wecker so aus dem Schlaf gerissen, dass der Traum sofort weg war.
Das habe ich auch schon erlebt. Also ich wach auf, ich habe was geträumt, kann mich, wenn die Augen noch zusehen, komplett dran erinnern, stehe auf, gehe ins Bad und das Ding ist weg.
Das ist tatsächlich normal, dass die Traumerinnerungen oder dass die Träume relativ schnell weg sind, weil das Gehirn muss ja von dem Schlafmodus auf den Wachmodus umschalten. Weil das Gehirn hat im Schlaf ganz andere Funktionen als im Wachzustand. Aha. Und deshalb verschwinden die Träume. Wenn man Träume aufschreiben will oder dann später erzählen will, muss man die im Wachzustand nochmal wiederholen. Das heißt, einfach so wie ein Gedicht auswendig lernen, dann sind sie später auch noch da.
Was das Träume aufschreiben angeht, führen Sie noch Traumtagebuch?
Ich führe schon seit 1984 Traumtagebuch und bin jetzt bei fast 14.800 Träumen.
Unfassbar. Werten Sie die Träume selbst aus oder kann man das gar nicht und muss es sozusagen professionell auswerten lassen?
Man kann Träume auch selbst auswerten. Ich mache einige Analysen auch mit meinen eigenen Träumen. Zum Beispiel habe ich mal geschaut, wie häufig Schule, also mein altes Gymnasium und frühere Schulfreunde im Traum vorkommen. Dann hat natürlich 10 oder 20 oder sogar fast 30 Jahre später. Und das ist ganz interessant, weil die Personen tauchen trotzdem auf, obwohl man im aktuellen Leben keinen Kontakt hat, spielen die alten Erfahrungen eine große Rolle im Traum.
Sind, was die Vergangenheit angeht, das klassische Träume bei Ihnen, dass bestimmte Schulsituationen dann immer wieder im Traum passieren?
Also ein typisches Thema sind ja Prüfungsträume. Und da muss ich sagen, da scheine ich ein bisschen ungewöhnlich zu sein, weil in den Prüfungsträumen, die ich habe, da geht es meistens um die Note, ob ich jetzt eine 1,7 oder eine 1,3 kriege, weniger darum, dass ich was nicht weiß, weil in meinen Prüfungsträumen bin ich meistens gut und da ich jetzt selbst auch Prüfer bin, hatte ich auch schon ein paar Träume, wo ich selbst Prüfer bin im Traum.
Und in meinen Träumen, was Prüfung angeht, bin ich immer grottenschlecht. Ich habe einen wiederkehrenden Traum. Abitur im Fach Mathematik und ich sitze drin und weiß überhaupt nichts und schuld daran bin deshalb einzig ich, weil ich nicht drauf gelernt habe.
Das sind relativ typische Träume, also diese Prüfungsträume oder Versagensträume könnte man auch sagen. Und es ist ja natürlich interessant, warum träumt man von diesen Dingen, obwohl man die Prüfung schon längst bestanden hat. Und die Idee ist, dass es eine metaphorische Ausdrucksweise ist, weil Prüfungen hat ja immer was mit der Bewertung der eigenen Leistung zu tun. Durch andere natürlich. Ja. Und da ist natürlich klar, dass solche Bewertungen auch im Berufsleben vorkommen können. Und man macht sich dann Gedanken, ja, was denken die anderen von mir? Habe ich das jetzt gut gemacht? Muss aber klar sagen, und das hat Sigmund Freud schon gesagt, dass wir von Prüfungen in der Regel träumen, die wir bestanden haben. Was bedeutet, dass es gar nicht darum geht, dass wir was tatsächlich nicht können, sondern nur, dass die Angst da ist, da könnte irgendwas schiefgehen.
Okay.
Das heißt, es ist eher ein Angsttraum, als dass man tatsächlich etwas nicht kann.
Was Ihr Traumtagebuch, das Sie, um es nochmal zu sagen, seit 1984 führen, haben Sie festgestellt, dass sich Ihre Träume im Laufe der Jahre verändern?
Natürlich verändern sich die Träume, je nach Themen, die da vorkommen. Und die Traumerinnerung wird natürlich besser, weil man sich gewöhnt hat, das aufzuschreiben. Aber die Träume greifen immer die Themen auf, die mich auch im Wachleben beschäftigen.
Herr Schredl, träumt jeder Mensch?
Ja.
Eindeutig.
Also das Träumen, das Gehirn wird nie abgeschaltet. Also es gibt momentan Forscher, die sagen, in einzelnen Zuständen, sehr kurzen Zuständen, ist kein subjektives Erleben da, weil Träumen wird ja definiert als subjektives Erleben während des Schlafes.
Ja.
Das ist eine Grundfunktion des Gehirns. Also solange das Gehirn funktioniert, ist dieses subjektive Erleben da. Ob man wach ist oder schläft, spielt da gar keine Rolle.
Träumt man, wenn man jung ist, anders, als wenn man älter ist?
Das Träumen selbst ist gleich, ob man jung ist oder alt, aber die Inhalte sind natürlich anders. Zum Beispiel träumen Kinder viel häufiger von Tieren als Erwachsene, was natürlich damit zusammenhängt, dass sie einen ganz anderen Umgang mit Tieren haben, natürlich viele Geschichten vorgelesen bekommen, in denen Tiere eine Rolle spielen, aber das Träumen selbst ist genauso
wie bei Erwachsenen. Träumt man von sich immer als der realen Person, die man auch in der Wirklichkeit ist?
Die allermeisten Träume in allermeisten Träumen, ich sage immer dazu Traum-Ich, fühlt sich das Traum-Ich so wie das Wach-Ich.
Ja.
Aber es gibt durchaus auch Träume, ich hatte auch schon ein paar, wo ich zum Beispiel eine Frau war oder jünger war, das ist zum Beispiel recht häufig, okay, dass man im Traum denkt, man ist jetzt gar nicht 56, sondern man ist irgendwie 20 und fühlt sich auch so. Und das ist auch ganz interessant, weil es natürlich auch für eine Bedeutung hat
innerhalb des Traums. Wie haben Sie sich als Frau gefühlt?
War schon länger zurück, aber es waren eben bestimmte Themen, die da eine Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht mehr genau, was es gewesen ist. Ich weiß nur,
ja, dieses Gefühl zu sein als Frau, war das gänzlich anders im Vergleich zu dem, was ihr
im normalen Leben habt? Im Traum ist es meistens so, dass es eben kein ganzes Gefühl ist. Also ich kann mich nicht als Frau fühlen, sondern dass es in der Situation wichtig war, dass es eine Frauenrolle war. Ah. Dass ich da anders eben agieren konnte, als wenn ich ein Mann gewesen wäre.
Träumen Frauen anders als Männer?
Das Träumen selbst ist wieder gleich, aber die Inhalte sind anders. Und die Traumforschung zeigt, dass fast alle Vorurteile, die man da hat, auch voll bestätigt werden. Also Frauen träumen mehr von Kleidung und Haushaltsgegenständen, während Männer mehr von physischer Aggression und Sexualität träumen. Ja. Wobei die Unterschiede werden kleiner.
Träumt man in allen Kulturen gleich und ähnlich oder wie ist das?
Auch bei den Kulturen, wobei man sagen muss, da gibt es noch viel zu wenig vergleichende Forschung, kann man nachweisen, dass Unterschiede da sind. Wir haben eine Studie, ich hatte einen Kollegen, der in Brasilien gearbeitet hat und da Traumberichte erhoben hat. Und der hat gezeigt, dass in Träumen von Brasilianern viel mehr Traurigkeit vorkommt. Und da ist es auch ein ganz anderes Konzept, das dahinter steht. Da ist es nicht so negativ besetzt wie bei uns.
Ist das Schöne an Träumen letztlich auch, dass die verschiedensten Zeitebenen da lustig ineinander gehen? Also Vergangenheit und Gegenwart, vielleicht sogar die Zukunft damit reinspielt?
Genau, also Träume mischen Aktuelles mit Vergangenem. Aber was der Mensch auch tagsüber macht, man guckt natürlich auch in die Zukunft, was wird kommen. Und das wird im Traum kreativ gemischt, aber muss dazu sagen, der Traum kann tatsächlich auch kreativ neue Dinge schaffen, die man noch nie im Wachleben erlebt oder gedacht hat.
Also es gibt ja die Geschichte, wenn Sie es ansprechen, Paul McCartney hätte Yesterday nachts im Traum komponiert.
Genau, also wenn man ein berühmter Komponist, Musiker ist, dann kann man auch berühmte Melodien träumen. Wenn ich von Musik träume, dann wird es wahrscheinlich keinen interessieren.
Kann man, Herr Schredl, seine Träume steuern?
Ja und nein. Was schlecht funktioniert, was früher auch häufiger gemacht wurde, ist, dass man es abends vorm Einschlafen vornimmt. Ach, jetzt will ich mal was von was Schönem träumen. Da muss man sagen, es funktioniert relativ selten, weil der Traum doch das aufgreift, was einen tagsüber beschäftigt hat. Wenn der Tag über stressig war, dann sind die Träume in der Regel auch stressig. Aber es gibt so einen Zustand, den wir luzides Träumen oder Klarträumen nennen. Da weiß man während des Traums, dass man träumt. Und wenn man da ein bisschen geübt ist, dann kann man tatsächlich auch aktiv Dinge tun, die man gern tun will.
Also ich kenne das insofern, ich bin im Traum schon ein paar Mal ermordet worden und inzwischen so weit, dass in einer Phase der aktuellen Ermordung ich mir im Traum sage, reg dich nicht auf, hinterher wachst du auf und alles ist gut.
Genau, das ist der erste Schritt zu erkennen, dass man im Traum ist. Die geübten Personen, die sagen nicht nur, jetzt wache ich auf, sondern jetzt bin ich in einem Zustand, in dem ich die Sachen machen kann, die ich schon immer mal machen wollte. Zum Beispiel in die Luft springen und wegfliegen. Das Träumen, dieses aktive Träumen hat tatsächlich sehr, sehr interessante Qualitäten.
Das ist ja toll.
Das ist praktisch wie so eine Spielwiese, wo man einfach mal alles ausprobieren kann, was einem durch den Kopf geht.
Kann man das lernen?
Das kann man lernen. Es gibt Personen, die sind da natürlich begabt. Aber wenn man es lernen will, das dauert eine Weile. Also es gibt verschiedene Techniken, um das zu lernen. Und die einfachste Technik sind die Realitätschecks. Man fragt sich 10-mal am Tag, träume ich oder bin ich wach? Guckt kurz rum und kommt dann auch immer zum Schluss, dass man wach ist. Also es geht nicht um die Verunsicherung, was Realität ist und was wach ist. Ja. Aber wenn man das im Wachzustand übt, dann fängt man an, irgendwann auch im Traum sich die Frage zu stellen. Und dann springt man zum Beispiel hoch oder fliegt und dann, das muss ein Traum sein und dann kann man aktiv werden.
Wenn Sie es gerade ansprechen, hat man eigentlich diese Phase zwischen ich bin wach und ich schlafe / träume erforscht, was in diesen, keine Ahnung, Sekunden da genau passiert?
Die Aufwachphase, sagen wir dazu, hat man erforscht. Der englische Fachbegriff ist dazu Sleep Inertia, das heißt also eine Schlafhemmung. Weil es tatsächlich so ist, dass das Gehirn so bis zu 15 Minuten braucht, bis es ganz hochgelaufen ist. Also wenn man mit jemandem Gedächtnistests macht, direkt nach dem Aufwachen, dann ist er viel schlechter, als wenn er richtig wach ist. Das heißt, das Gehirn als biologische Maschine muss erst langsam vom Schlaf zum Wach umschalten, obwohl man subjektiv den Eindruck hat, das ist ein Augenblick.
Und andersrum geht schneller? Also vom Wachzustand in den Schlaf kommen?
Andersrum ist es genauso. Auch da ist es so, dass die Maschine langsam umschaltet auf den Schlafzustand und es kann länger dauern. Und wenn man die Leute da weckt, dann hat man zwar morgens den Eindruck, weil man das alles vergessen hat, dass man geschlafen hat, aber die meisten haben dann doch auch 5 bis 10 Minuten, wo es, wenn man sie direkt aus dem Zustand weckt, dass sie da noch wach waren.
Aber also ich kann es von mir aus sagen, ich mache die Augen zu und bin innerhalb von 3 oder 5 Sekunden weg.
Genau, das ist der subjektive Eindruck. Aha. Aber die biologische Maschine, die muss da nachziehen, weil da wird kein Schalter umgelegt, sondern die Biologie funktioniert so, dass es langsam überführt wird in den neuen Zustand.
Es gibt Leute oder Fachleute, die sagen, Träume sind deshalb was extrem Sinnvolles, weil sie sozusagen entmüllen, weil sie den Tag aufräumen. Stimmt das so?
Die Theorie ist interessant, aber bisher nicht belegt. Was wir aber wissen, ist, dass der Schlaf die Funktion des Entmüllens hat.
Okay.
Es ist tatsächlich so. Was wir noch nicht wissen, ist, wie weit die Traumberichte oder das Träumen als subjektives Erleben während des Schlafes da auch eine Funktion hat. Weil es ist tatsächlich so, dass im Schlaf so ein richtiger Großputz gemacht wird von dem, was tagsüber passiert ist, damit man am nächsten Tag wieder neue Informationen aufnehmen kann.
Sigmund Freud und sein Zugang zum Unbewussten. Welchen Stellenwert hat Freud und hat sein Denken in der aktuellen wissenschaftlichen Traumdiskussion?
Also es gibt immer noch Personen, die mit dem Gedankengut von Sigmund Freud arbeiten. Ich denke, auf jeden Fall hat er die Welle losgestoßen. Zum Beispiel gibt es in Berlin auch noch eine internationale psychoanalytische Universität, die auch Forschung betreibt. Muss sagen, die Forschung insgesamt jetzt im Bereich der Traumforschung ist mehr in die Neurowissenschaften übergegangen, also im Zusammenhang zum Schlaf. Was macht das Gehirn alles nachts? Und warum erlebt es die Dinge, die da nachts passieren? Und dann natürlich auch die akademische Psychologie, die eher versucht, erstmal die Inhalte zu erfassen von was träumen die Menschen, was müssen sie im Wachleben erleben, wie beeinflussen Träume das darauf folgende Wachleben. Das sind heute die Schwerpunkte. Das heißt, die Ideen von Freud werden heute nicht mehr so stark berücksichtigt, weil es doch, ich denke, so ein Teil ist halt einfach auch alt geworden.
Die Zeit ist drüber hinweggegangen.
Ja, nicht drüber hinweggegangen, sondern hat es weiterentwickelt. Ja. Ich muss sagen, die Ideen, die Freud hatte, die haben gute Anregungen geliefert, aber man geht natürlich weiter.
Diese Sexualisierung, die Freud betrieben hat in der Traumdeutung, spielt das heute noch eine Rolle?
Viele denken noch, dass viele Traumsymbole sexuell gedeutet werden.
Haarausfall, Zahnausfall.
Genau, also das ist alles irgendwie Verlust von Potenz oder halt irgendwelche in den See springen, ist dann Koitus haben. Oder in der Traumdeutung steht dann Treppensteigen, ist auch ein Koitus-Symbol, weil man mit unter zunehmender Atemnot nach oben kommt und schnell wieder runter.
Aha.
Das heißt, man kann alles sexuell deuten. Heute ist man davon weggekommen, weil Träume haben schon eine metaphorische Bedeutung, aber können eben auch andere Erlebensweisen, also Sexualität natürlich auch, aber auch ganz andere Dinge wie Versagensängste, Vermeidungsverhalten und andere Sachen ausdrücken. Und das ist mehr im Vordergrund als jetzt diese rein sexuelle Deutung.
C.G. Jung, welche Bedeutung hat der für die internationale Traumforschung?
Also C.G. Jung war ja ein Schüler von Freud und es hat sich dann getrennt von Freud, weil C.G. Jung hat gern Träume erzählt, Freud hat keine eigenen Träume erzählt, hat, glaube ich, auch fast alle vernichtet, seine eigenen Träume, wobei es sehr
der
interessant ist.
Er hat die aufgeschrieben gehabt.
Ja, er hat viel aufgeschrieben. Ein paar hat er in seiner Traumdeutung, wobei er auch da nicht sexuell gedeutet hat, interessanterweise.
Mhm.
Und C.G. Jung hat es ein bisschen weiterentwickelt und hat so ein bisschen die Idee einbezogen, dass in Träumen auch Themen vorkommen, die für alle Menschen wichtig sind. Also so ein bisschen Menschheitsgeschichte und Grundformen von Erlebnisweisen. Und das ist eine sehr interessante Erweiterung, wie man Träume sich anschauen kann.
Sie selbst kommen gerade von einer internationalen Tagung aus den Niederlanden. Was war da das bestimmende aktuelle Thema?
Also in der aktuellen Konferenz ging es um das luzide Träumen oder Klarträumen. Und das war eine sehr, wie soll ich sagen, psychologisch und neurowissenschaftliche Untersuchung, weil die Neurowissenschaftler sind vor allem daran interessiert, was das Bewusstsein kann und was natürlich die Grundlagen des Bewusstseins sind. Also welche Gehirnareale brauchen wir zum Träumen? Warum haben wir den Eindruck zu träumen und können Dinge sehen, die es nicht gibt? Wie schafft das Gehirn das? Und das ist natürlich eine sehr spannende Frage auch.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit dem Traumforscher Michael Schredl. Er hat eine Professur in Mannheim am Institut für seelische Gesundheit in Mannheim. Hält auch noch Vorlesungen, wo?
Ich selber bin ja Angestellter, wissenschaftlicher Angestellter im Zentralinstitut für seelische Gesundheit, was ja organisatorisch zum Klinikum Mannheim, also Medizinische Fakultät Mannheim gehört, die wiederum zur Universität Heidelberg gehört.
Okay.
Aber selbst habe ich eben eine außerplanmäßige Professur an der Universität Mannheim bei dem Psychologen.
Und halten da Vorlesungen?
Genau.
Aktuelle Vorlesung?
Aktuell haben wir vorlesungsfreie Zeit. Die nächstes, bei uns geht es ein bisschen früher los, Anfang September wieder. Und da geht es dann um das Thema Schlafstörungen.
Tiere und Träume, Frage eines SWR-Hörers. Mhm. Können Tiere träumen?
Die Frage ist nach der Definition. Also wir definieren Träume als subjektives Erleben. Da würde man jetzt sagen, da man sie nicht fragen kann, die Tiere, da wird man vorsichtig sein. Aber was die Tiere auf jeden Fall machen, sie tun während des Schlafes auch Dinge, die sie während des Wachzustands tun würden. Aha. Das heißt, also bei Hunden kann man es ja manchmal beobachten, die rennen. Okay. Also es scheint schon so zu sein, dass da Sachen ablaufen, die auch im Wachzustand passieren, was ja in den Träumen ja auch ist. Das heißt also, da ist das Gehirn aktiv nachts und macht einiges.
Eine Hörerin schreibt, dass sie in ihrem ganzen Leben noch niemals geträumt hat.
Mhm. Das ist in der Aussage nicht richtig. Richtig wäre zu sagen, dass sie sich noch nie an einen Traum erinnert hat.
Ja.
Träumen ist eine Grundfunktion des Gehirns. Das heißt, jeder Mensch träumt jede Nacht. Das Gehirn, wie der Herzschlag, das Gehirn schläft nicht und arbeitet immer. Manchmal mehr und manchmal weniger. Aber nachts ist es tatsächlich so, dass dieses subjektive Erleben immer vorhanden ist.
Kann man das aufdröseln, welche Menschen sich an Träume erinnern und welche nicht?
Die Traumerinnerung variiert sehr stark, also wie gesagt von nie bis fast jeden Morgen oder sogar jeden Morgen. Es gibt so ein paar Persönlichkeitseigenschaften, die mit Kreativität und Offenheit zu tun haben. Frauen erinnern sich ein bisschen häufiger als Männer, aber der wichtigste Faktor ist das Interesse.
Okay.
Das heißt, wenn wir zum Beispiel unseren Versuchspersonen ein Traumtagebuch geben und sagen, jetzt schreib mal die nächsten zwei Wochen jeden Morgen, ob geträumt oder nicht, und Traum aufschreiben, dann können selbst Leute, die vorher fast keine Träume erinnert haben, innerhalb dieser zwei Wochen die Traumerinnerung deutlich steigern.
Was bedeutet es, nächste Frage einer SWR1-Hörerin, was bedeutet es, wenn man oft und regelmäßig von Verstorbenen träumt?
Ja, Verstorbene ist ein interessantes Thema, weil das natürlich, je nachdem wie nah die Person stand, zeigt, dass die Person in einem weiterlebt. Also es hat einen sehr positiven Aspekt, weil man einfach weiß, man ist mit dieser Person noch verbunden. Und viele Menschen erleben das auch als sehr positiv, dass sie wissen, dass das Bild von der Person und das Erleben, was man geteilt hat, dass es immer noch vorhanden ist im Gedächtnis. Und das soll auch so sein.
Ein bestimmtes Lied spielt am Ende des Tages, vielleicht in der Einschlafphase, eine Rolle.
Von SWR1 gespielt?
Möglicherweise von SWR1 gespielt oder sehr wahrscheinlich von SWR1 gespielt. Und taucht dann in der Nacht im Traum oder in verschiedenen Träumen regelmäßig auf.
Genau. Es ist tatsächlich so, dass viele Inhalte vom Wachzustand, gerade besonders, wenn sie emotional wichtig sind, und Musik ist tatsächlich was ein das Gehirn, also man kann das, wenn man das im Gehirn physiologisch untersucht, das hat einen starken Effekt aufs Gehirn. Da werden Emotionszentren angesprochen, Assoziationszentren, und wenn man das kann dann weiterwirken.
Ja.
Das heißt, es wird dann das, was man im Wachzustand erlebt hat, im Traum weiter fortgesetzt.
Stichwort Albträume. Wir werden am Donnerstag eine Aufzeichnung senden mit Margot Friedländer, eine 97-jährige Frau, die den Holocaust überlebt hat und die Zeit ihres Lebens von Albträumen heimgesucht wurde. Gibt's da eine wissenschaftliche, physiologische Erklärung für?
Und zunächst mal fangen wir einfach an mit der Definition von Albträumen. Albträume sind in der Regel stark negative Träume, die zum Aufwachen führen. Meistens ist es Angst, kann aber auch Ärger oder Ekel sein. Und wir unterscheiden zwischen sogenannten posttraumatischen Träumen, die eben auf ein schreckliches Ereignis zurückgehen, und sogenannten idiopathischen Albträumen, wo die Person häufig Albträume hat, okay, aber kein direktes Traumata erlebt hat.
Also Friedländer ist erstes.
Ist genau, ist ein Trauma, wenn man was sehr Schreckliches erlebt hat, und das zeigen viele Studien, dann kann das Jahre, Jahrzehnte danach immer noch im Traum auftauchen. Und es ist ein Zeichen, dass eben diese Verletzung, die eben nicht nur körperlich war, sondern eben auch die Psyche verletzt hat, dass die relativ stabil sein kann. Heute hat man relativ gute Therapien, auch für die posttraumatische Belastungsstörung, wie es dann genannt wird. Das kann man ganz gut angreifen, ist anstrengend für die betroffenen Personen. Was die Albträume angeht, da kann man, also die idiopathischen Albträume, die nicht auf ein schweres Trauma zurückgehen, da gibt es relativ einfache Ansätze, die man sogar selbstständig anwenden kann.
Okay, also es gibt eine Hörerin, die schreibt, sie hat Albträume verbunden auch mit Todesangst und möchte gerne wissen, ob es Möglichkeiten gibt, aus dieser Spirale rauszukommen. Und es gibt eine andere Hörerin, die schreibt, ich träume schlecht, will in diesem Traum aussteigen, aber es gelingt mir nicht.
Wenn man mit negativen Träumen oder Albträumen arbeitet, ist es immer wichtig zu wissen, aussteigen, aufwachen und andere Dinge sind nicht gut, weil das Vermeidung darstellt. Bei Angst ist es wichtig, sich konstruktiv zu stellen, und das ist auch der Behandlungsansatz. Das heißt, die Idee ist, den Traum aufzuschreiben und im zweiten Schritt sich zu überlegen, was würde ich denn gerne anders machen im Traum? Mhm. Wie kann ich dieser Gefahr, die im Traum auftritt, wie kann ich mich der aktiv entgegenstellen? Das kann sein, dass man selber stärker wird. Was auch viele Albträumer oder Albträumerinnen nicht beachten, ist, dass es sinnvoll sein kann, jemand zur Hilfe zu rufen. Dass wenn einfach zwei starke Männer im Hintergrund stehen und man hat ein Monster, dann wird es schon mal viel kleiner. Das heißt also, man kann Hilfe suchen und man übt dann diesen neuen Traum, also diese neue Lösung für den Traum, über 2 Wochen einmal pro Tag, und dann wirkt sich das auf die Träume aus und die Albträume verschwinden.
Und mit diesem Programm hat man gute Erfahrungen gemacht?
Sehr gute Erfahrungen, also über 70% der Personen haben relativ schnell einen direkten Effekt, dass die Albträume zurückgehen.
Dieses Modell funktioniert es auch bei der ersten Gruppe, über die wir eingangs gesprochen haben, also Leute, die traumatisiert sind, als Soldaten Schreckliches erlebt haben. Beispielsweise.
Die Methode funktioniert auch bei den Personen, die so ein Traumata, also was Schreckliches erlebt haben, aber muss ganz klar sagen, das sollte zusätzlich zu der Therapie erfolgen, die das Trauma behandelt, weil alleine sich dem Trauma zu stellen und es aufzuschreiben und Lösungen auszudenken, das ist für die Person zu schwierig.
Traumforscher, über Traumforschung haben wir jetzt ausführlich gesprochen, auch ein Schlafforscher mit einem Institut, Schlaflabor am Institut für seelische Gesundheit in Mannheim. Sind Schlafstörungen nach wie vor ein gravierendes Problem vieler Menschen?
Schlafstörungen sind häufig. Ich selbst bin der wissenschaftliche Leiter unseres Schlaflabors. Ich habe da noch einen ärztlichen Leiter und eine ärztliche Leiterin. Tatsächlich sind Schlafprobleme sehr häufig und es gibt auch eine ganze Palette von verschiedenen Schlafstörungen. Deshalb ist wichtig, nicht nur Schlaf schlecht, sondern man muss auch gucken, wo liegen die Ursachen. Die Ein- und Durchschlafstörungen, aber es gibt auch dann so Symptome wie unruhige Beine oder Atemstillstände. Und das muss man erstmal genau diagnostizieren, was wir auch machen, und dann eben auch die richtige Behandlung einleiten. Wir wissen noch, dass die Leute viel zu spät kommen. Also es ist gut, wenn man jetzt so ein paar Wochen mit Schlafstörungen zu tun hat oder ein halbes Jahr, dann schon Hilfe zu suchen und nicht nach erst 10 Jahren und sagen, okay, das wird schon irgendwie, weil es ist eine Beeinträchtigung der Lebensqualität und der man kann auch sagen, inzwischen schon auch der Lebenserwartung.
Also das mit den 10 Jahren ist vermutlich das realistischere Modell, dass sich Menschen ganz lange mit diesem Problem rumschlagen, nicht einschlafen können und wenn sie dann irgendwann mal eingeschlafen sind, dann sehr oft in der Nacht auch wieder aufwachen.
Genau, da kommt eben dann dazu, dass die Personen sich viel Gedanken machen um das Thema Schlaf, und je mehr man über den Schlaf nachdenkt, desto schwieriger wird's. Das heißt, da ist es tatsächlich so, dass man mit diesen Leuten keine Pillen gibt, irgendwelche Medikamente, die auch nur kurzfristig eingesetzt werden sollen, sondern es ist wir sagen dazu Schlaftraining. Das heißt, es wird trainiert, die eigene Schlaffähigkeit wieder zu verbessern.
Aber es gibt beispielsweise auch Psychiater, die sagen, mit entsprechenden Medikamenten kann man auf eine sehr schnelle Art und Weise erstmal eine gute Wirkung erzielen, sodass die Leute auch wieder stabil werden. Und dann kann man mit dem psychologischen Ansatz weitermachen.
Es ist unterschiedlich, das kommt darauf an, was für Patienten das sind. Wenn die noch zusätzlich eine psychische Erkrankung wie Depression oder Angststörung haben, dann kann es Sinn machen, vorübergehend Medikamente einzusetzen. Bei den Personen, die zu uns kommen, die so langjährig schon mit Ein- und Durchschlafstörungen zu tun haben, da macht es keinen Sinn, weil diese kurzzeitmedikamentöse Therapie nicht den Effekt hat, den man sich erwünscht, nämlich den Langzeiteffekt, und das macht die psychologische Therapie.
Schlafvorbereitung, Schlafhygiene, also diese Klassiker, man sollte am Ende eines Tages sich keinen aufregenden Dingen mehr aussetzen, man sollte gucken, dass es gut dunkel ist, keine Handys in der Nähe sind, richtig und wichtig?
Die Schlafhygiene ist sehr wichtig. Was am wichtigsten ist, ist der Rhythmus. Es ist tatsächlich so, dass der Mensch ist ein 24-Stunden-Tier. Viele körpereigene Rhythmen sind an den 24-Stunden-Rhythmus gekoppelt. Und wenn man mit dem Schlaf zu tun hat oder Schwierigkeiten hat mit dem Schlaf, ist es sinnvoll, sich einen festen Schlafwachrhythmus anzugewöhnen. Weil da kann sich der Körper dran vorbereiten. Der weiß dann schon eine Stunde vorher, jetzt geht's in Richtung Schlaf, schaltet ein bisschen um, dann macht man eben auch was Entspannendes und kommt dann viel leichter in den Schlaf. Und auch beim Aufstehen. Wir wissen, dass der Körper schon eine Stunde vor dem Aufstehen Cortisol ausschüttet, um eben den Körper darauf vorzubereiten, jetzt gibt's Action. Und wenn man regelmäßig zu Bett geht und aufsteht, dann tut man sich sehr was Gutes.
Eine SWR1-Hörerin schreibt, ich habe Non-REM-Narkolepsie. Mehrere Ärzte haben gesagt, sie können mir nicht mehr helfen, ich bin verzweifelt. Mhm. Haben Sie einen Rat für diese Hörerin, Professor
also
Michael
Schredl? Es gibt eine schwere Schlafstörung, die Narkolepsie heißt. Die hat meistens mit dem REM-Schlaf zu tun. Aber gerade unsere Schlafambulanz, die ja in der psychiatrischen Klinik ist, und wir haben auch neurologische Fachärztinnen, sind genau für solche Schlafstörungen geeignet. Das heißt, kommen Sie zu uns in die Schlafsprechstunde. Wir können auf jeden Fall die Sache genau anschauen und haben die Erfahrung, auch diese Schlafstörung zu behandeln.
Also die Hörerin kommt aus Wiesbaden oder schreibt aus Wiesbaden, und der Weg von Wiesbaden nach Mannheim ist ja nicht allzu weit.
Ist machbar, ja.
Eine andere Hörerin schreibt, was es zu bedeuten hat, oder fragt an, was es zu bedeuten hat, wenn man im Schlaf redet, A, und B, wenn man im Schlaf tritt.
Also im Schlaf reden ist relativ normal, das machen 20% der Menschen ungefähr. Bei den meisten versteht man nichts, weil die Sprechmuskulatur während des Schlafes sehr entspannt ist. Aber es gibt auch Leute, die verständlich sprechen, ist völlig normal und gesund. Beim Treten ist es so, dass man da, gibt es zwei Schlafstörungen, die man sich gerne anschauen würde im Schlaflabor. Das sind die sogenannten periodischen Beinbewegungen im Schlaf. Da werden die Beine aktiviert vom Gehirn, und wenn das stärker ausgeprägt ist, ist die Erholsamkeit des Schlafes beeinträchtigt. Das heißt, da, wenn man sagt, okay, ich fühle mich morgens nicht durch den Schlaf richtig erholt, dann ist es eine Sache, die man sich im Schlaflabor anschauen sollte. Und es gibt noch, wenn das mit Träumen verbunden ist, also wenn man die Idee hat, man tritt, weil man irgendwie von etwas geträumt hat, dann muss man sich das auch im Schlaflabor anschauen. Das hat den komplizierten Namen REM-Schlafverhaltensstörung. Und da ist tatsächlich ein Mechanismus, der im Gehirn ist, defekt, und das kann man auch im Schlaflabor gut diagnostizieren und da auch eine Behandlung einleiten.
Irritiert mich jetzt insofern, als ich bislang dachte, dass wenn man träumt, man quasi bewegungslos ist, gelähmt.
Genau, der gesunde Mensch hat tatsächlich im während dieses intensiven Träumens, während des REM-Schlafs, ein Gehirnzentrum im Hirnstamm, was aktiv die Muskulatur blockiert.
Ja.
Und bei dieser Erkrankung, bei der REM-Schlafverhaltensstörung, ist dieses Zentrum geschädigt, und deshalb kommt es zu dem Bewegen. Und man muss auch noch dazu sagen, diese Bewegung mit dem Träumen hat nichts mit dem Schlafwandeln zu tun. Das Schlafwandeln ist nämlich wieder ein anderer Zustand.
Wie viele Leute schlafwandeln, und ab welchem Punkt des Schlafwandelns wird Schlafwandeln ein Problem?
Bei Kindern tritt Schlafwandeln ungefähr in 20% der Fälle auf. In der Regel kein Problem, weil sie in einer beschützten Umgebung schlafen. Aber zu uns kommen auch häufiger erwachsene Patienten. Und da ist es schon dramatischer, weil wenn die zum Beispiel alleine wohnen, ich hatte eine Patientin, die hat halt versucht, ihr Dachfenster aufzumachen während der Schlafwandel-Episode, und das kann gefährlich werden.
Klar.
Das heißt, bei uns kommen häufiger Erwachsene, die sagen, was kann ich gegen das Schlafwandeln tun, weil sie eben keine Kontrolle haben, was sie machen. Eine Patientin ist aufgewacht während des Schlafwandelns, hat das große Brotmesser in der Hand und wollte sich eine Scheibe Brot abschneiden, was im Wachzustand nicht gefährlich ist, aber wenn man das im Schlafwandel macht, könnte was passieren. Und da ist es tatsächlich so, dass Erwachsene sich auch schon mal verletzt haben dabei. Und da macht es dann auch Sinn, die Diagnose zu bekommen und auch eine entsprechende Behandlung.
Und dann gibt es ja noch diesen dokumentierten Fall aus Kanada. Mann schlafwandelt, steht auf, geht zu seiner Schwiegermutter, bringt die Schwiegermutter um, legt sich wieder ins Bett, weiß von nichts und wird später vor Gericht freigesprochen.
Der Fall war etwas anders.
Aha.
Der ist tatsächlich sogar Auto gefahren. Und was passiert ist, ist nämlich, dass die Schwiegermutter versucht hat, ihn aufzuwecken.
Okay.
Und da hat er sich gewehrt, weil Schlafwandler können die Person, die es ihnen gegenübersteht, nicht erkennen, weil große Teile des Gehirns schlafen noch. Aha. Es ist nur ein Teil, der wach ist. Deshalb die wichtigste Empfehlung, wenn man mit Schlafwandlern zu tun hat, ruhiges Sprechen, das beruhigt die Schlafwandler, und sanftes Zurückführen ins Bett ist essentiell wichtig, wie der Fall zeigt.
Und mit dieser schönen Empfehlung beschließen wir die heutige Sendung. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.